Super. Alles klar. Guten Morgen. Es ist schön, euch mal von dieser Perspektive zu sehen. Genau wie der Manuel das schon bereits gesagt hat, möchte ich heute Morgen zum Thema Mission allgemein etwas sagen, beziehungsweise die Frage, warum Mission denn überhaupt? Ich möchte das anhand von einer Geschichte machen. Und zwar, eine gute Geschichte kann uns zum Lachen bringen oder zum Nachdenken oder zum Weinen, kann uns herausfordern oder inspirieren. Und in dieser Geschichte hier, nämlich Gottes Geschichte, ist das alles enthalten. Er erzählt seine Geschichte. Er erzählt uns, wer er ist. Er erzählt uns, wie er umgeht mit den Menschen. Eine gute Geschichte hat einen spannenden Anfang, einen Aufbau, einen Höhepunkt meistens gut, und dann geht es wieder weiter bis zum spannenden Schluss. Und so wollen wir gleich einsteigen in diese Geschichte und sehen, was denn dann passiert ist ganz am Anfang. Ganz am Anfang spricht Gott, er schafft Himmel und Erde, er schafft Sterne und Sonne und Mond, er schafft die Pflanzen, die Tiere, er schafft sozusagen, die Rahmenbedingungen, perfekte Rahmenbedingungen, um sein Mensch, sein Gegenüber, Adam und Eva hineinzusetzen. Er hat Adam und Eva geschaffen nach seinem Ebenbild, das heißt in der Lage, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nicht Distanz, sondern Nähe, persönliche Nähe. Dazu hat Gott Adam und Eva geschaffen. Ungehindert sind sie unterwegs in diesem Garten. Gott gibt ihnen Identität. Du bist mein geliebter Mensch. Er gibt ihnen aber auch einen Auftrag. Da, der Garten steht euch zur Verfügung. Geht hin, arbeitet dran, gestaltet ihn, strukturiert ihn. Benutzt das, was ich euch gebe, und macht es zu etwas noch Schönerem. Gott hat aber auch den Menschen geschaffen, Adam und Eva, mit der Fähigkeit, sich frei zu entscheiden. Er hatte Adam gesagt, Adam, im ganzen Garten hat es Bäume mit Früchte, mit allem. Von all dem darfst du nehmen, genießen, aber von dem Baum der Erkenntnis, von dem solltest du nicht essen, weil wenn du das tust, dann wirst du sterben. Also es war eine klare Wahlmöglichkeit. Gott hatte nicht einen Roboter geschaffen, sondern jemanden, der sich frei entscheiden wollte und konnte, ob er diese Beziehung zu Gott wollte oder nicht, dieses Vertrauen zu Gott wollte oder nicht. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der Teufel, in jeder Geschichte hat es einen Widersacher, und auch da sehen wir, von Anfang an ist der Teufel dabei, das zu zerstören, was Gott geschaffen hat. Das Gute, das Perfekte, das Harmonische, das Vollkommene. Er hatte nur eine Absicht, da reinzukommen und es zu zerstören. Er hat das Vertrauen in Frage gestellt. Hat Gott wirklich gesagt? Bist du dir ganz sicher, dass Gott es so gut mit dir meint, obwohl er dir was vorhält? Bist du dir das sicher? Und wir wissen leider, wie es weitergegangen ist. Adam und Eva haben sich versuchen lassen. Sie haben diese Frucht gegessen und sind in die Sünde gefallen. Ein Bruch passiert. Aus dieser Harmonie, aus dieser perfekten Beziehung zwischen Gott und dem Menschen entsteht ein Bruch. Die Sünde kommt in die Welt. Tja, was nun? Gott in seiner Liebe, in seiner Gnade hat den Menschen bedeckt. Er hat erkannt, dass er nackt ist. Und Gott gibt ihnen Fell, bedeckt sie, schickt sie aber aus dem Garten heraus. Und ab dem Zeitpunkt sagt Gott, ich werde aber einen Errettungsplan entwickeln, damit der Mensch, der dazu geschaffen ist, in enger Gemeinschaft mit mir zu leben, dass er diese enge Gemeinschaft wieder haben kann. Und jetzt brauche ich aber nur einen davon. So wird sich dieser Errettungsplan Gottes durch seine ganze Geschichte, durch die ganze Bibel hindurchziehen, Weil Gott möchte, dass der Mensch in seinen Ursprungszustand wieder zurückkommt, nämlich in die Gemeinschaft mit ihm. Wir gehen weiter und wissen, dass mit Sünde Schmerz, Trennung, Mangel, Angst, Not entstanden ist. Und die Menschheitsgeschichte nimmt ihren Lauf. Wir wissen, Kain und Abel, Mord, Totschlag. Und die Sünde verteilt sich, verbreitet sich wie eine Seuche, sodass die ganze Menschheit von damals einfach wie krank und einfach kaputt wird. Und Gott sagt, ich mache einen Neuanfang mit Noah. Wir haben natürlich jetzt keine Zeit, in die Details reinzugehen. Das merke ich, wir sind zeitlich begrenzt. Ich werde versuchen, mich dran zu halten. Aber er versucht einen Neuanfang. Danach hat sich nicht viel geändert, leider. Die Menschen aus Arroganz und Stolz sagen, wir brauchen Gott eigentlich nicht. Wir können selber uns verwalten. Wir bauen einen Turm, um zu beweisen, dass wir unabhängig von Gott leben können. Gott verwirrt die Sprachen, die Menschen verteilen sich auf der Erde. Und Gott sucht immer wieder Menschen, mit denen er seine Geschichte weiterführen kann. Und so findet er auch den Abraham und sagt, Abraham, komm heraus aus deiner Familie. Komm heraus aus deinem Umfeld, wo du dich sicher fühlst. Komm und komm mit mir in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich segnen, ich werde deinen Namen groß machen und du sollst zu einem Segen werden. Deine Nachkommen, die werden sein wie Sand am Meer oder Sterne im Himmel. Niemand wird sie zählen können. Er macht Abraham ein Versprechen. Abraham geht darauf ein und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Er kriegt einen Sohn, den er vom Versprechen von Gott kriegt, weil eigentlich war nicht so viel menschlich gesehen dafür vorgesehen. Er war alt, Sarah auch. Und trotzdem hat Gott seine Verheißung erfüllt. Isaac ist geboren und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Isaac, Esau, Jakob. Und einer von den Söhnen Jakob, von den 12, wird verkauft nach Ägypten, nämlich Josef, der auch dort wieder zur Errettung wird. Und die ganze Sippe von Jakob geht runter nach Ägypten. Sie werden willkommen geheißen, weil es hat eine Hungersnot in Israel. Sie gehen da runter und werden dann versklavt über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, wo sie dort bleiben. Der Pharao benutzt sie, um sein Reich aufzubauen. Sie schreien zu Gott und wenn wir zu Gott schreien, dann hört er. Und auch da sucht er wieder einen Menschen, den er benutzen kann, um seinen Rettungsplan weiter auszuführen. Er benutzt Mose. Mose kommt und ist ein Werkzeug in Gottes Hand und Gott tut Wunder und befreit sein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Versklavung in Ägypten. Er bahnt ihnen einen Weg durch das Rote Meer. Er führt sie in die Wüste und er offenbart sich als der Gott, der sie liebt. Er gibt ihnen Satzung, er gibt ihnen ein Gesetz, er gibt ihnen Gebote, er gibt ihnen einfach eine Struktur, wie sie nun als Volk leben können. Sie sind jetzt ein riesiges Volk. Vorher war es eine Sippe, jetzt ist es ein Volk. Und Gott sagt, du bist mein geliebtes Volk. Ich möchte dich benutzen als ein Werkzeug, um meinen Rettungsplan weiterzuführen. Ihr merkt, der rote Faden geht weiter. Gott benutzt nun dieses Volk, um den anderen Völkern zu zeigen, was es heißt, mit Gott zu leben, was für ein Segen das beinhaltet. Das Volk ist da in der Wüste, Gott ist mittendrin. Gott möchte immer in der Mitte sein. Die anderen Stämme haben sich drumherum gelagert. Gott in seiner Herrlichkeit in der Stiftshütte ist präsent mitten in seinem Volk. Sie ziehen weiter durch die Wüste, mal meckernd, mal nicht. Aber Gott erfüllt seine Verheißung, die er dem Abraham gegeben hat und sie erobern das Land Kanaan. Ein gutes Land, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Der Segen Gottes macht wirklich satt und so genießen sie dieses satte Land und etablieren sich dort. Ja, dann fangen sie an zu gucken drumherum. Die anderen Völker, naja, wie funktionieren die? Die haben Könige. Wir wollen auch einen König. Gott hat gedacht, eigentlich war das so, dass ich direkt über euch herrschen wollte, dass ich direkt euch führen wollte. Aber gut, ihr wollt einen König, ich gebe euch einen König. Und so lesen wir in der Bibel diese ganzen Geschichten von den Königen, Saul, dann David, Salomo. Und Salomo, der den Auftrag kriegt, den Tempel zu bauen, wo Gott sich lagert in seiner Herrlichkeit. Auch da, Gott ist mittendrin, in Jerusalem, mittendrin in seinem Volk. Und es ist so gedacht, dass alle anderen Völker drumherum eingeladen sind, zu kommen, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, zu genießen und wieder zurückzugehen, auch in ihre Länder, wo sie hergekommen sind. Also Gott will dabei sein, mittendrin. Leider, wenn wir weiterlesen in den Königen, in der Chroniker, sehen wir, wie sich das weiterentwickelt hat. Mehr und mehr der Könige, die nachgekommen sind, haben sich abgewandt von Gott und haben einfach Götzendienst betrieben, haben andere Sachen als wichtiger empfunden. Bis zum Punkt, wo Gott sagt, stopp. Und da hat er erlaubt, dass die Babylonier einfallen und Jerusalem zerstören, der Tempel wird zerstört und das Volk wird in Gefangenschaft genommen. In der Gefangenschaft, ja, auch da benutzt Gott sein Volk, um zum Segen zu sein. Wir denken an Daniel, seine Freunde mit seiner Weisheit, die er empfangen hat von Gott, wie er als Ratgeber funktionieren kann, damit Nebukadnezar und so weiter, die nachfolgenden Herrscher, ihr Land führen können und wo sie dann selber auch erkennen, dass der Gott Daniels der wahrhaftige Gott ist. Gott in seiner Gnade führt das Volk zurück. Es gibt eine Rückkehr. Die Stadt Israel, beziehungsweise die Stadt Jerusalem, der Tempel wird wieder aufgebaut. Es gibt Kämpfe, es gibt eine Zeit der Unruhe. Und wir merken, Gott baut aber seine Geschichte auf. Sein Errettungsplan geht weiter. Und dann liebe ich diesen Vers, wo es dann heißt, als die Zeit erfüllt war. Gott hat alles geplant, er hat es platziert. Und als alles in place war, dann hat er seinen Sohn gesandt. Jesus Christus, der von Anfang an die Errettungslösung war, die Gott am Anfang bei Adam und Eva schon formuliert hat, die setzt er jetzt um in Jesus. Jesus kommt auf diese Welt wie ein Baby, unscheinbar, nicht beeindruckend. Er wird einer von uns und lebt auch da mitten unter uns. So wie Gott präsent war in der Stiftshütte, im Tempel, so kommt jetzt Gott in persona, in Jesus Christus, inmitten seines Volkes, um diese Erlösung, die er schon angedacht hatte, einfach zu vollbringen. Jesus ist gekommen, all das zu zerstören, die Werke des Teufels, die entstanden sind bei diesem Bruch durch die Sünde, Krankheit, Not, Verzweiflung, Identitätslosigkeit. Jesus ist gekommen, das alles wiederherzustellen. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist der einzige Weg, um zum Vater zu kommen. Und einer von seinen Jüngern hat dann mal gemeint, also der Philippus, hat gesagt, okay, Jesus, also dann zeig uns doch einfach den Vater und dann ist gut, dann reicht's ja. Und Jesus sagt, okay, Philippus, ich bin jetzt so lange bei dir, bei euch unterwegs, hast du noch nicht verstanden, dass wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater. Jesus ist die perfekte Repräsentation des Vaters. Er ist gekommen, uns den Vater zu zeigen. Er ist gekommen, einen Weg zu bahnen zum Vater. Er war mitten in seinem Volk, hat geheilt, hat das Reich Gottes verbreitet. Und es ist aus Liebe, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Wir kennen vielleicht diesen bekannten Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Aus Liebe hat Gott seinen Sohn gesandt. Aus Liebe ist auch Jesus gekommen, mit der Bereitschaft zu sterben am Kreuz für dich und für mich, für unsere Sünden, für das, was uns trennt von Gott. Er hat ausgerufen am Kreuz, es ist vollbracht. Er war der Einzige, der das jemals hätte ausrufen können. Er hat nämlich alle Anforderungen vom Gesetz, alles, was notwendig war, um zu Gott zu kommen, erfüllt. Er ist dieses Opferlamm, dieses perfekte Opferlamm, das notwendig war, damit die Brücke wieder geschlagen werden kann und wir diesen direkten Zugang, wie Adam und Eva das hatten, zu Gott haben können. Er ist auferstanden nach 3 Tagen. Er konnte im Tod nicht bleiben, weil er keine Sünden hatte. Und er kommt zurück zu seinen Jüngern und erzählt ihnen weiterhin, er war ja 3 Jahre ungefähr unterwegs mit ihnen, und erzählt ihnen weiterhin vom Reich Gottes. Er sagt, okay, mein Auftrag hier ist zu Ende. Ich gehe zurück zum Vater, wo ich hergekommen bin, aber ich möchte, dass ihr, meine Jünger, dass ihr einfach diese Botschaft, dass es jetzt wieder möglich ist, zum Vater zu kommen, direkt, dass ihr das weitertragt, dass ihr hingeht. Und mir ist diese Vollmacht gegeben und ich bevollmächtige euch, dass ihr hingeht. So geht ihr nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Geht ihr hin, sagt Jesus. Geht, erzählt, lebt, seid mitten unter den Menschen, so wie ich mitten unter euch war. Seid mitten unter ihnen und lebt das Reich Gottes. Lebt diese Beziehung, die ihr zu mir hattet oder habt, lebt es aus. Erzählt, seid bei den Menschen. Wo fängt es an? Hier, ja, aber bis an das Ende der Welt. Okay, an dem Punkt denke ich, dass die Jünger ein bisschen überfordert waren, ganz ehrlich. Also, Jerusalem, Samaria, Judäa, Samaria, okay, bis an das Ende der Welt, schon ein bisschen herausfordernd. Wie soll das gehen, Jesus? Wir sind da 12 Nasen und noch ein paar andere, die auch noch an dich glauben. Wie sollen wir bis an das Ende der Welt gehen? Und Jesus sagt, ich gehe zurück zum Vater, aber ich lasse euch nicht allein. Ich gebe euch den Heiligen Geist. Wartet in Jerusalem. Geht nicht los. Schießt nicht einfach drauf los. Wartet in Jerusalem auf den Heiligen Geist, den der Vater versprochen hat. Und ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet ausgerüstet, dass ihr hingehen könnt und dass ihr tatsächlich diese Botschaft bis an das Ende der Welt tragen könnt. Wartet hier, empfangt und dann erst geht ihr los. Und ihr werdet anfangen in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Zu Pfingsten ist tatsächlich der Heilige Geist gefallen auf die Jünger, die gebetet haben, und sie wurden erfüllt mit Kraft und mit Mut. Ein Petrus, der doch relativ feiglingmäßig unterwegs war, wird erfüllt mit Mut und stellt sich dahin zu Pfingsten, mitten in die Stadt, wo Tausende von Menschen da waren, zum Fest, zu Pfingsten gekommen sind, und er predigt und das Herz der Menschen werden durch den Heiligen Geist ergriffen und sie merken, wow, das ist die Wahrheit. Und viele Menschen entscheiden sich, Jesus nachzufolgen, lassen sich taufen und so entsteht die Gemeinde. Das Schöne ist, dass diese Wahrheit, dass diese Errettungsbotschaft nicht nur da geblieben ist im jüdischen Volk, sondern Gott wollte schon immer, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle davon erfahren. Und so machte das so, dass er Menschen beruft, die auch hinausgehen zu den anderen Völkern. Er benutzt zum Beispiel auch einen Petrus schon ganz am Anfang und sendet ihn zum Cornelius, einem römischen Hauptmann. Römer und Juden hatten nichts miteinander zu tun. Und auch der römische Hauptmann, der ein offenes und gläubiges Herz eigentlich hatte, war bereit, dieses Evangelium, diese gute Botschaft zu empfangen. Er beruft auch einen Paulus, der maßgeblich dafür, sage ich, verantwortlich ist, da gewirkt hat, dass das Evangelium im ganzen Mittelmeerraum verbreitet wird. Nun gut, Wir können jetzt Kirchengeschichte machen, aber das wäre jetzt ein bisschen zu lang. Also, machen wir jetzt einen Sprung und gehen über und gehen zu dir und zu mir über. Was hat das mit dir und mit mir zu tun? Okay, Jesus lädt dich ein, erstmals in eine persönliche Beziehung. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um eine Gemeindezugehörigkeit, es geht um diese Beziehung, die Gott mit Adam und Eva hatte. So lädt dich Jesus in diese Art von Beziehung ein, diese enge persönliche Beziehung. Das ist, was er möchte. Er möchte dir Identität geben. Er möchte, dass du weißt, wer du bist, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Das ist die Grundlage. Und dann gibt er dir auch Ausrichtung. Er gibt deinem Leben Sinn. Er gibt dir einen Auftrag. Sag, gehst du dann hin und erzähle, lebe mit mir und da, wo du bist, bist du mein Zeuge. Wo fängt es an? Hier in Jerusalem, also ich meine natürlich Lörrach, hier in Lörrach, da in deiner Familie, da am Arbeitsplatz, im Verein, deinen Freunden, deiner Nachbarschaft, da, wo du lebst, da fängt es an. Da bist du ein Zeuge Jesu. Da bist du jemand, der wirklich das Reich Gottes ausbreitet, damit die ganze Gesellschaft, hier wo wir leben, egal wo Gott dich platziert hat, durchdrungen wird von dieser Wahrheit, dass Jesus die Lösung ist, dass Jesus errettet, dass Jesus liebt, dass Jesus sich kümmert. Das ist das, was wir wollen. Das ist das, wo wir einfach dran arbeiten, dass wir anfangen, hier, wo wir sind, wo Gott uns platziert hat. Aber auch bis ans Ende der Welt. Diese rot markierten Länder sind Länder, wo es viele Stämme und Sprachen und ethnische Gruppen gibt, die noch gar nie was von Jesus gehört haben. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Aber Thorsten und ich waren letztes Jahr bei den Umanyamnons, also auf den Philippinen, auf einer Insel im Süden. Und Hinterland, Berge, Motorrad, bei einem Stamm, das sind Animisten. Und sie haben bis jetzt im Dschungel gelebt, sind jetzt angesiedelt worden, dass die Kinder auch zur Schule gehen können. Sie kennen Jesus nicht. Jesus war für sie kein Begriff. Ein Getränk, ein Gegenstand. Wer ist Jesus? Und so gibt es viele Nationen, Menschen, Sprachen, die noch nicht einmal wissen, wer Jesus ist. Geschweige denn, dass sie selber die Geschichte nachlesen könnten, weil sie sie gar nicht haben in ihrer Sprache. Also ihr merkt, es gibt noch einiges, was offen ist hier. Was kannst du tun? Wie kannst du dich investieren? Pray, give, go. Bete, gebe oder gehe. Ja, es fängt an mit Gebet beziehungsweise mit der Gegenwart Gottes. Ich fand es so genial an unserem Visionssonntag, dass unser erster Wert als Gemeinde ist, dass wir noch mehr in die Gegenwart Gottes gehen wollen, noch mehr Gott begegnen wollen, weil da fängt nämlich alles an. Da kommen wir in Berührung mit seinem Herzen und wir spüren, wie sein Herz schlägt, wie es schlägt für die Verlorenen, auch für dich und für mich natürlich als seine Kinder, aber für die, die noch nichts gehört haben, die ihn nicht kennen. Und wenn wir geprägt werden, wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann werden wir auch bewegt und wir wollen geben, wir wollen uns investieren und wir wollen ein Teil davon sein, damit Menschen erleben und erfahren, wer Gott ist. Geben. Was kannst du geben? Du kannst Zeit geben, Energie, Know-how. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dem Missionsteam bedanken und auch bei all denen, die dazu beigetragen haben, durch Häkeln, Stricken, Backen, Basteln, dass wir am Weihnachtsbazar, dass wir dort einfach diese verschiedenen Gegenstände auch verkaufen konnten zugunsten von Step by Step. Und ich bin sehr dankbar, weil ich kann zum Beispiel gar nicht stricken. Ich bin hoffnungslos überfordert. Und ich finde es toll, dass man mit diesen Gaben, mit diesen Fähigkeiten auch Mission unterstützen kann. Es sind über 2000 Euro reingekommen. Wir sind sehr dankbar dafür und es bringt uns ein Stückchen näher von unserem Fahrzeug, was wir brauchen, weil wir haben schon seit 3 Jahren kein Fahrzeug mehr. Und sie sind sehr, sehr dankbar dafür. Oder die Kinder in der Kinderstunde, die auch immer wieder etwas geben für den Dienst von Step by Step. Es geht nicht um die Menge, es geht darum, dass du mit deinem Herzen, von deinem Herzen her, wirklich das weitergibst, was du wirklich auf dem Herzen hast, was dir wichtig ist. Und du kannst einfach da dich investieren, auch mit Finanz. Ja, es kostet Geld. Das größte Projekt aller Zeiten, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu bringen, kostet Geld. Das ist normal. Das ist so. Und Gott hat uns doch hier auch in Deutschland auch so gesegnet. Ich muss einfach auch sagen. Und wir dürfen einen Teil geben. Und je näher wir am Herzen Gottes sind, umso mehr wollen wir auch investieren, dass andere Menschen, die Jesus nicht kennen, auch davon hören. Oder du kannst selber gehen. Also, man kann Kurzeinsätze machen. Die Florin zum Beispiel macht jetzt gerade einen Kurzeinsatz in irgendeinem Land, was ich jetzt nicht nenne, ohne Strom, ohne Wasser unterwegs, irgendwo bei irgendwelchen Dörfern und spannende Erfahrung. Du kannst gehen, auch langfristig, dich rufen lassen, dein ganzes Leben zu investieren. Ja, oder einige Jahre zumindest. Thorsten und ich damals, 3 Kleinkinder, 5 Koffer am Flughafen, okay, let's go. Aber das ist nicht jedermanns Berufung. Aber wenn du sie empfängst von Gott, dann musst du das auch ausleben. Und wir draußen sind so angewiesen auf Leute, auf dich, die beten, die geben. Ihr seid quasi die Verbindung, damit wir draußen die Arbeit machen können. Deshalb, wenn du hier lokal engagiert und aktiv bist, bist du auch global unterwegs. Also du kannst von hier aus auch einen Einfluss haben bis ans Ende der Welt. Deshalb, wir sind verknüpft. Wir brauchen euch, dass ihr uns ermöglicht, diese Arbeit dort zum Beispiel zu machen oder andere Dienste, die einfach auch im Ausland arbeiten. Du kannst gehen. Man kann gehen, wenn man jung ist. Herzlich willkommen. Man kann auch gehen, wenn man älter ist. Gernot zum Beispiel. Wir haben viele ältere Ehepaare kennengelernt, die nach der Rente sich entschieden haben, jetzt endlich gehe ich in die Mission. Und da einfach noch mich zu investieren. Es gibt kein Alter, es geht wirklich um dein Herz. Das wollte ich damit sagen. No pressure, Gernot, alles gut. Wir wissen, wie Gottes Geschichte endet. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Nicht als Baby, sondern als König der Könige, als Herr aller Herren. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Der Erlösungsplan ist erfüllt in Jesus. Und er möchte dich mit einbinden, dass du diese Erlösung weiterbringst. Am Ende, wie der Johannes das sagt in der Offenbarung, sieht er eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das ist das Ziel. Wir möchten dazu beitragen, dass von allen Stämmen, von allen Nationen es Menschen gibt, die Jesus anbeten. Und wir fangen hier an, wo wir sind, und wir gehen bis ans Ende der Welt. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ans Herz Gottes zu kommen, auch heute Morgen, und sagen, Herr, wie kann ich mich noch mehr investieren, dass das passiert? Das ist so dieser Gedanke Gottes, warum überhaupt Mission? Und um jetzt noch ein bisschen mehr Details zu erfahren, möchte ich euch einfach nochmal herzlich einladen für den kommenden Dienstagabend. Da werdet ihr ein bisschen erfahren, wie Gott mit uns Geschichte gemacht hat. Spannend, auch bewegend, bestimmt auch lustig. Also ihr seid herzlich eingeladen und würden uns freuen, euch dort zu sehen. Vielen Dank.